NDR Info. Redezeit.
Das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Burmann. Frankreich hat gewählt im ersten Akt, wenn man so will, und wir kennen das Ergebnis. Emmanuel Macron und Marine Le Pen sind die beiden Gewinner und sie treffen am 7. Mai dann in der Stichwahl aufeinander. 40% der französischen Wähler haben sich für linke oder rechtsextreme Kandidaten entschieden. Da stellt sich die Frage, ist das womöglich eine Form von Protest? Gewählt wurde ein Mann ohne Partei. Emmanuel Macron ist unabhängig. Und da wiederum stellt sich die Frage, wie kann der Mann überhaupt regieren ohne Partei im Hintergrund? Wie kann das gehen? Ein Unabhängiger, der womöglich Präsident wird. Und die entscheidende Frage auch an Sie heute Abend ist, nur 26% der Franzosen haben die klassischen Parteien, nämlich die Sozialisten oder die Republikaner, gewählt. Das heißt, die klassischen Parteien wurden abgestraft und wir müssen mal darüber reden, warum das so ist in Frankreich, ob man das eventuell auch auf Deutschland übertragen kann. Also viele Fragen auch an Sie. 08000 44 1777.
Ich freue mich, dass Macron gewonnen hat. Ich finde es erstmal positiv, dass nicht die anderen rangekommen sind. Man muss sehen, es ist ja noch nicht entschieden. Das ist ja nur jetzt, dass er Spitzenkandidat ist.
Das ländliche Frankreich wird den Ausschlag geben, nicht Paris, das ländliche Frankreich. Und da ist Le Pen vielleicht dann doch stärker als Macron.
Vielleicht ist er einfach dadurch, dass er sehr jung ist, offen, gerade für die jungen Leute, die ja teilweise da arg gebeutelt sind, weil sie keine Jobs haben und so weiter.
Dass Le Pen jetzt, ich weiß nicht, 23% hat sie, glaube ich, gekriegt. Hätte ich nicht gedacht, nein. Aber jetzt kommt ja die Stichwahl und dann ist sie ja raus. Also ich gehe mal sehr stark davon aus, dass sie dann alle, die jetzt quasi die anderen Politiker gewählt haben, die jetzt nicht mehr in der Stichwahl sind, dass die nicht Le Pen wählen.
War abzusehen, dass es eventuell so kommen wird, weil einfach eine Politikverdrossenheit da ist und eine gewisse Retourkutsche da ist. Aber letztendlich war das eine Protestwahl.
Und ich halte es für verfrüht zu sagen, damit ist jetzt Marine Le Pen quasi weg vom Fenster. Ich fürchte, das ist noch lange nicht ausgezählt, zumal der Abstand zwischen den beiden sehr, sehr eng ist.
Stimmen zur Wahl in Frankreich, eingesammelt von Jean Kliebe und Kira Meyer. Und wir reden heute Abend in der Redezeit über, wir haben das so genannt, den Niedergang der etablierten Parteien. Dahinter steckt die Tatsache, dass die Franzosen, die Republikaner und Sozialisten nur mit 26% gewählt haben. Alle anderen Stimmen gingen an andere Parteien. Und da muss man sich fragen, woran liegt das denn? Diskutieren werden heute Abend Dr. Ronja Kempin. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Abend, Frau Kempin.
Hallo aus Berlin.
Was hat Sie an dieser Wahl am meisten überrascht?
Dass es eine extrem ungewöhnliche Wahl war, wahrscheinlich. Die Meinungsumfrageinstitute waren sehr präzise. Sie haben uns seit 2 Wochen den Ausgang der ersten Wahl sehr gut vorausgesagt. Und trotzdem ist das, was Sie genannt haben, überraschend, dass die etablierten Parteien zum ersten Mal in der Geschichte des heutigen Frankreichs, zum ersten Mal seit 1958, nicht in der Stichwahl vertreten sein werden.
Das war für Sie die Überraschung. Mitdiskutieren wird auch Dominik Grillmeier. Er ist Politologe am Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg. Guten Abend, Herr Grillmeier. Was war für Sie die Überraschung dieser Wahl?
Tja, Überraschung, wie Sie sagten oder wie Ronja Kempin schon gesagt hat, von den Umfragewerten her war es keine Überraschung. Man hätte sich vorstellen können, dass François Fillon vielleicht sogar doch noch in den zweiten Wahlgang kommt, nachdem er im Nachgang dieses Attentats auf den Champs-Élysées noch sehr stark die Sicherheitskarte gespielt hat. Hat nicht funktioniert. Ja, und jetzt das, was eingangs erwähnt wurde, natürlich über 40% für die Links- und Rechtspopulisten. Mhm. Und nur 26%, ja, das ist klar, darüber muss man diskutieren. Das ist schon eine Art Erdrutschrevolution.
Barbara Kostolnik ist unsere Korrespondentin in Paris. Guten Abend, Frau Kostolnik.
Bonsoir, guten Abend aus Paris.
Frau Kostolnik, ist die Stimmung in Frankreich so, dass man selber sich dort, ich sage das mal so, überrascht an den Kopf fasst und sagt, was ist da eigentlich passiert?
Also es ist nicht mehr so schlimm, wie es 2002 war. 2002 waren ja hier alle Franzosen auf den Straßen und haben demonstriert, protestiert. Da hatten wir ja einen richtigen Aufstand, als Jean-Marie Le Pen, der Vater von Marine Le Pen, es in die Stichwahl geschafft hat. Man hat sich, so schlimm es wohl ist, in Frankreich daran gewöhnt, dass Marine Le Pen in die zweite Runde kommt und dass sie auch damit mit einem recht guten Score in die zweite Runde kommt. Weil sie hatte ja 21 4,4%, was ziemlich viel ist. Und es gab eben keinen Aufstand mehr. Und jetzt fragt man sich nur, was macht sie denn in der zweiten Runde? Also dieser Schockmoment, der ist nicht mehr da. Also diese Gewöhnung an den Front National, das finde ich, ist, ja, das ist das, was mich so überrascht hat, dass es eben keinen Aufschrei mehr gibt.
Und inwieweit denkt man in Frankreich darüber nach, ja, was ist mit den etablierten Parteien? Immerhin sind das ja gewohnte Parteien, die inzwischen abgestürzt sind auf 26%, die Sozialisten und die Republikaner. Gibt es da so eine Überraschung im Volk?
Ja, das ist, wie gesagt, zum ersten Mal seit 1958, das ist schon ein Schock. Also das ist vor allem natürlich ein Schock für die etablierten Parteien, die Sozialisten und die Republikaner, die wissen eigentlich gar nicht, wie ihnen geschieht. Nur müssen die sich jetzt am Riemen reißen, weil wir haben ja noch die Parlamentswahlen und wenn die sich jetzt schon anfangen zu zerfleischen, dann bleibt gar nichts mehr übrig. Also das hält die buchstäblich noch beieinander. Es gibt natürlich ein Krisengespräch nach dem nächsten, wie man weiter vorgeht, was für eine Strategie man wählt. Aber natürlich brennt bei den etablierten Parteien die Hütte, ganz klar.
Ronja Kempin, Sie sind wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Stiftung für Wissenschaft und Politik. Was glauben Sie, was war ausschlaggebend für den Sieg von Macron?
Macron hat sehr gut verstanden, die Brüche zwischen links und rechts sozusagen zu kitten, wenn Sie so wollen. Er hatte, das war seine Stärke, wurde ihm von seinen Gegnern als Schwäche ausgelegt, sich in seinem Programm nicht festgelegt. Er ist mal nach rechts ausgeschwenkt mit politischen Angeboten. Er ist mal auf die linke Seite des Politikspektrums ausgereicht mit seinen politischen Angeboten. Das hat er sehr geschickt gemacht. Und er hat, das wurde schon angesprochen, in der Tat von der Politikverdrossenheit extrem profitiert. Vor den Wahlen haben uns Umfragen suggeriert, dass 80% der französischen Wählerinnen und Wähler mit den etablierten Parteien, mit ihrer Führung unzufrieden sind. François Hollande lag bei einer Zustimmungsrate von 4%. Also er ist auch ein Stück weit in der Tat stark, weil die anderen so schwach sind, weil es ihnen über 15 Jahre lang nicht gelungen ist, das Land zu reformieren. Der Glaube der Bevölkerung an die etablierten Parteien ist darüber verloren gegangen. Und sein Politikangebot der Erneuerung, der Reform hat hier sehr viel besser verfangen als das der anderen.
Herr Grillmeier, wenn man das hört, dass Macron eigentlich mit so einem sehr, ich sag das mal, variablem Angebot auf die Wähler zugegangen ist, kann es sein, dass die Wähler eher so eine Hoffnung haben, da kommt was Neues, ohne genau zu wissen, was das Neue sein wird?
Ja, das bestätigen auch die Umfragen oder die Analysen, besser gesagt, der Umfrageinstitute. Herr Macron wurde gewählt für seine Persönlichkeit, für seine Ausstrahlung, für das, wo er mit den Franzosen mal hin will, ohne dass sie so genau wissen, glaube ich, wie das Programm dann konkret umgesetzt wird und wie das vor allen Dingen auch aussieht. Es ist jetzt nicht so, dass er keins hätte. Er hat das im März reichlich spät, aber vorgestellt, mit Hilfe auch namhafter Experten erarbeitet, unter anderem Herrn Pisani-Ferry, der lange Zeit den Think Tank des Premierministers geleitet hat. Aber ja, es liegt in erster Linie an seiner Persönlichkeit, glaube ich mal zunächst jetzt. Und jetzt wird man sehen, wie sich die Stimmung in den nächsten 2 Wochen entwickelt. Wichtig wird vor allen Dingen sein, ob es ihm gelingt, dass er eine Stimmung für sich und nicht nur gegen Le Pen entwickeln kann. Das ist ganz entscheidend, damit er auch wirklich Rückhalt bekommt.
Barbara Kostolnik, im Zusammenhang mit Macron fallen immer so Namen. Da ist ein neuer Kennedy am Horizont oder sogar ein Obama. Ist das zu dick aufgetragen?
Also er ist im persönlichen Umgang ist er tatsächlich sehr zuvorkommend. Er hört sehr genau zu. Also man hat das Gefühl, er hört nur ausschließlich einem selbst zu, wenn er einem gegenübersteht. Also der hat schon so einen Charme, ich kann das gut nachvollziehen, dass man von einem Kennedy oder von einem Obama spricht, weil er schafft das schon, die Leute zu begeistern. Also er ist so ein Händeschüttler, aber nicht so ein unangenehmer Händeschüttler, sondern einer, wie gesagt, wo man das Gefühl hat, der Fokus ist auf einen fokussiert und der nimmt einen ernst.
Mhm. 08000 441 777, und Sie hören es, wir reden über die Wahl in Frankreich und die präzise Frage an Sie. Wie erklären Sie sich das, dass die etablierten Parteien, sprich Sozialisten und Republikaner, so schlecht abgeschnitten haben? Und was vermuten Sie denn, welche Hoffnung steckt dahinter oder steckt da womöglich auch ein Protest dahinter? 08000 441 777 ist die Telefonnummer. Frau Kempin, wir müssen natürlich aber auch über Marine Le Pen sprechen. Sie hat immerhin 21,3% bekommen dieser Stimmen. Worauf führen Sie das zurück? Wo sitzt der Frust und die Enttäuschung bei den Franzosen?
Es ist vorhin schon angesprochen worden, es ist, glaube ich, weniger der Frust der Franzosen, sondern der Front National hat es geschafft, in den letzten Jahren in der Mitte der französischen Gesellschaft anzukommen. Barbara Kosternecker hat gerade gesagt, es gibt heute keine Proteste mehr. Vor 15 Jahren, als der Vater Le Pen, Jean-Marie Le Pen, in die Stichwahl gekommen ist, waren 1 Million Menschen allein in Paris auf den Straßen, um gegen den Front National zu demonstrieren. Das suchen wir heute vergeblich. Der Front National ist angekommen. Er hat eine sehr breite Wählerschicht, die deutlich über die vermeintlich Abgehängten hinausreicht. Er hat die Mittelschicht erreicht. Er ist sehr stark bei katholischen Wählerinnen und Wählern. Und er hat sich eben von einer, wenn Sie so wollen, Nischenpartei, die auf das Thema Migration, Immigration, Einwanderer reduziert war, zu einer Partei entwickelt, der sehr stark gesellschaftspolitische Fragen, Wirtschaft, Sozialpolitik, aber auch die Frage der französischen Identität in den Mittelpunkt rückt. Und all das sind Themen, die jetzt aktueller denn je sind.
Kann man Sie vergleichen, Marine Le Pen, mit Trump in den USA? Ist das eine ähnliche Ausrichtung und auch eine ähnliche Zielgruppe, die da angesprochen wird?
Sicherlich, die Probleme in Frankreich sind, denke ich, aber noch etwas vielschichtiger oder tiefgreifender als die in den USA. Sie müssen sehen, das Land hat ja seit 10 Jahren wirtschaftspolitisch einen Stillstand. Die Arbeitslosigkeit, insbesondere bei jungen Menschen, ist extrem hoch. Sie liegt bei 25%. Jobs werden nur noch, wenn überhaupt, auf dem Arbeitsmarkt verfügbar, befristet vergeben. Die Befristungen sind oft unter 12 Monaten. Das heißt, da gibt es eine ganze Generation von jungen Erwachsenen, die in ihrem eigenen Land keine Zukunftsaussichten hat und die erlebt hat, dass sowohl das rechte politische Spektrum unter Sarkozy als auch das linke jetzt unter Hollande vergeblich eben sich darum bemüht hat, das Land zu reformieren. Man muss sogar sagen, bestenfalls halbherzig versucht hat, das Land zu reformieren. Das erklärt ein Stück weit, warum eben die Frustration groß ist und warum man zu den Extremen in dieser Wahl tendiert hat.
Da sind wir schon bei dem ersten Punkt, warum die Etablierten eventuell so schlecht abgeschnitten haben. Ich würde aber gerne noch mal, Barbara Kosternik, bei der Marine Le Pen bleiben. Glauben Sie, dass diese Stimmen, die Marine Le Pen bekommen hat, eher Proteststimmen sind oder verbirgt sich da auch eine gewisse Hoffnung nach Besserung?
Ich glaube, dass es wirklich beides ist. Also der Front National ist in ganz Frankreich, hat sich eingegraben, ist verwurzelt. Das sagen einfach die ganzen Ergebnisse. Vor allem auf dem Land, also in der Provence, wie man immer so schön sagt, also in den Städten überhaupt nicht. In Paris hat Marine Le Pen fast 5% bekommen, also enorm wenig, auch in den ganz anderen Großstädten, Bordeaux, Marseille und so weiter. Man merkt ein enormes Stadt-Land-Gefälle. Wenn man auch rausfährt aufs Land, dann merkt man das auch, dass die Leute das Gefühl haben, in den Städten, in Paris läuft das alles, da ist die Arbeit, aber sie auf dem Land sind abgehängt, da kümmert sich keiner drum, da macht der letzte Bäcker zu und niemand ist da und der Einzige, der sich kümmert, also die Kümmererpartei, wenn Sie so wollen, ist der Front National, das ist Marine Le Pen und da setzen sie alle ihre Hoffnungen drauf.
Sie hören die Redezeit auf NDR Info und wir reden über die Wahl in Frankreich. 08000 441 777 ist die Telefonnummer und Holger Piel hat uns angerufen aus Gütersloh. Guten Abend, Herr Piel.
Einen schönen guten Abend nach Hamburg, hallo.
Hallo, Sie haben das Wort.
Ja, Sie sagten ja gerade am Anfang der Sendung oder vielmehr Sie fragten, ob man die Situation in Frankreich auch zu einem Teil auch hier nach Deutschland abbilden kann. Also meine Meinung ist schon, dass man es kann. Gerade bei einer Partei wie der SPD, der sind ja auch in den letzten Jahren zunehmend die Wähler weggelaufen und das wundert mich persönlich auch nicht. Denn das ist ja eine sozialdemokratische Partei und gerade das so eine sozialdemokratische Partei wie die SPD Dinge wie die Agenda 2010 eingeführt hat. Ich sage nur mal ein paar Beispiele. Hartz IV, prekäre Beschäftigung, Leiharbeit, Zeitarbeit, Maßnahmen, nicht nur Bewerbungstraining, sondern dass eben mit Arbeitslosen mittlerweile sogar Theater gespielt wird oder dass mit ihnen angeblich in dem Zusammenhalt Eselswanderung und so weiter gemacht werden und das alles eben immer unter Androhung von Sanktionen. Also dass so etwas gerade von einer sozialdemokratischen Partei eingeführt wird.
Wo ist die Brücke nach Frankreich?
Wo ist die Brücke nach Frankreich? dass eben auch dort Herrn Hollande entsprechend die Wähler weggelaufen sind. Und ich befürchte, jetzt bei Herrn Macron hat ja auch schon Arbeitsmarktreform angekündigt, dass da quasi auch sowas Ähnliches wie Hartz IV eingeführt wird. Mhm.
Fangen wir mal Herrn Grillmeier, denn der ist der Mann des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Hat Herr Piel recht, dass auf der einen Seite die Sozialisten so viel verloren haben, wie das Herr Piel begründet hat, und die befürchten, dass Macron eventuell als Reformer genau das macht, was wir in Deutschland auch schon erlebt haben, Stichwort Hartz IV?
Also er hat sich tatsächlich zu Hartz IV noch im Vorfeld geäußert und gesagt, das kommt für mich nicht in Frage, aber er ist ein Reformer. Er hat die Regierung von François Hollande, nicht die Regierung, er hat ja die Regierung verlassen unter Präsident François Hollande, weil er bei den Arbeitsmarktreformen weitergehen wollte. Er fühlte sich ausgebremst, hat er gesagt, er möchte seine Freiheit wiedergewinnen. Und es ist schon richtig, dass er einen liberalen Kurs verfolgt, der vielen Menschen in Frankreich auch durchaus Angst macht, die sich dann vielleicht eher bei Frau Le Pen auch wiederfinden. Das muss man schon sehen. Mhm. Gleichzeitig ist das nicht der einzige Punkt, der bei ihm im Programm hervorstechen wird. Herr Hollande hat, glaube ich, deshalb vor allen Dingen an Zustimmung verloren, weil er mit einem dezidiert linken Programm angetreten ist und am Ende eine Angebotspolitik gemacht hat, also einen massiven Schwenk vollzogen hat. Das haben ihm viele seiner Wähler extrem übel genommen. Und Herr Macron stellt sich nun hin und sagt, ich werde euch keine Lügengeschichten erzählen oder kein Wolkenkuckucksheim, kein Wohlfühlprogramm, sondern ich sage, was ich tue, und ich versuche auch da einen roten Faden reinzubekommen, sodass ihr wisst, wo ich mit euch und wo ich mit der Gesellschaft hin möchte.
Barbara Kostornik, wir gönnen uns ein bisschen Perspektive und ein bisschen Kaffeesatzleserei. Kann es sein, dass Macron irgendwann der zweite Renzi wird, auf einer großen Welle der Sympathie gestartet, aber wenn es dann ans Regieren geht, was ja noch schwieriger wird, darüber werden wir auch noch reden, weil er keine Partei im Rücken hat, dass sich die Franzosen irgendwann die Augen reiben, das wollten wir eigentlich doch nicht?
Naja, wie gesagt, das ist erstmal eine Projektionsfläche, Macron. Man kann da alles Mögliche reinprojizieren. Ich wollte noch zu dem Role Model Deutschland was sagen, weil ich glaube schon, dass Macron sich Deutschland so ein bisschen nicht als Vorbild nimmt, aber er orientiert sich zumindest an Deutschland. Das machen die Franzosen ja sowieso gerne. Sie gucken nach Deutschland und sagen, da funktioniert alles so toll. Wir wären auch gerne da, wo ihr seid, aber ohne diese 10 Jahre zwischen Hartz IV und jetzt, also zu den Anfang der Reformen. Das würden sie gerne überspringen. Aber Macron hat ja zum Beispiel in seinem Gesetz, als er noch Minister war, diese Fernbusse, ne, diese Liberalisierung des Fernbusmarktes auf den Weg gebracht, und das ist ganz klar an Deutschland orientiert. Also man sieht schon, da gibt es schon Links dazwischen, also Verbindungen zwischen Deutschland und Frankreich, auch wenn er das natürlich nie so offen sagen kann, weil sonst wird er sofort von Marine Le Pen als Büttel der Bundeskanzlerin hingestellt.
Aber er hat ja immerhin auch Deutschland, nein, kritisiert ist zu viel, aber er hat die deutsche Wirtschaftskraft in Frage gestellt, das hält er nicht für tragbar, da ist er so in der Melodie von Trump, da hat er kritische Worte gefunden.
Ja, das musste er wahrscheinlich auch. Also ich denke, das war strategisch einfach, weil, wie gesagt, sonst hätte man ihm das sofort um die Ohren gehauen von Seiten von Marine Le Pen.
Günther Harris aus Schönefeld. Guten Abend, Herr Harris.
Ja, Schönefeld bei Hamburg. Harris, guten Abend. Ich wollte nur eine kleine Bemerkung machen, weil ich auch in der Diskussion unter Ihnen bemerke, dass man immer schnell einteilt zwischen etablierten Parteien und Populisten auf der einen Seite und etablierte oder das Establishment auf der anderen Seite. Ich glaube, damit macht man sich das vielleicht auch zu einfach, weil ich bin der Meinung, dass die Franzosen mit Macron einfach die letzte Patrone gewählt haben, weil sie haben alles durchprobiert, alles. Mhm. Und ich sehe, erlebe das gerade hier im Kleinen, im Kommunalen. Wir wählen im nächsten Monat in Schleswig-Holstein neuen Landtag. Und egal zu welcher Parteiveranstaltung man geht, es ist einfach traurig. Es ist einfach traurig, was sich da abspielt. Keiner von den Anwesend hat auch ein bisschen Mut, eine unbequeme Äußerung aufzunehmen, zu sagen, jemandem auf den Fuß zu treten und so weiter. Und die, die es dann machen, sei es die Linke, also was Herr Gysi gestern im Fernsehen gesagt hat zu einer bestimmten Problematik, oder auch was die AfD, man muss die auch nicht gut finden, aber man sagt immer schnell Populisten, Linkspopulisten, rechts. Aber wenn die Etablierten sich ein wenig dieser Sachen annehmen würden mit Argumenten und nicht mit den klassischen Floskeln, dann wären wir, glaube ich, auch schon ein ganzes Stück weiter.
Ich höre Barbara Kosdorniak in Paris etwas knurren im Hintergrund.
Ja, nein, ich bin ganz ihrer Meinung, weil ich finde auch, also der Front National stellt natürlich die richtigen Fragen, der legt die Finger in die Wunde und sagt genau das. Und das ist ja das, was ihn so stark macht, weil die Leute sagen, hey, das sind unsere Fragen, wir wollen Antworten darauf. Der hat natürlich Antworten, die kann man gut finden oder nicht gut finden. Aber die Auseinandersetzung damit, warum ist denn der Front National überhaupt erst so stark geworden? Die gewinnen immer mehr an Stimmen dazu, 7,6 Millionen, das ist ein Rekordstand. Das kommt ja nicht von ungefähr. Mhm.
Herr Harris, Sie haben eben so schön geschildert, Sie waren auf einer Wahl- oder Parteiveranstaltung und haben die Politiker erlebt. Ich zitiere Sie mal oder ich versuche zu beschreiben, was Sie gesagt haben, dass Sie sagen, da passiert nichts mehr, das ist alles irgendwie ohne Ecken und Kanten. Habe ich Sie richtig verstanden?
Ja, genau. Die verstecken sich hinter, ja, das können wir nicht machen, das sind Vorgaben von Brüssel, oder das können wir nicht machen nach der UN, und wir haben verstecken sich hinter dem Grundgesetz, was sie teilweise selber gar nicht mehr richtig rezitieren können in bestimmten Punkten. Also es wird nicht, also so ein Mann wie Helmut Schmidt zum Beispiel, nehmen wir mal so, der wäre heutzutage bei einer Katastrophe, wie sie 1962 hier in Hamburg war, wäre das ein Populist gewesen, der einfach über alles hinweg entscheidet und sagt, ich möchte gerne, dass ich ein Problem löse.
Frau Kempin,
und wir haben immer Ausschüsse, Gremien und.
Frau Kempin, wir fragen ja heute Abend, wie kann es sein, dass in Frankreich die etablierten Parteien so schlecht abgeschnitten haben? Ist ein Teil von dem, was Herr Harris beschreibt, damit verantwortlich, dass die Menschen sich sagen in Frankreich, das haben wir jetzt alles erlebt, aber es hat sich nichts bewegt?
Das ist ganz entscheidend. Und in Frankreich kommt noch hinzu, dass die Trennung zwischen dem Volk auf der einen und der berühmten Elite auf der anderen Seite noch sehr viel stärker ausfällt als bei uns. Ein Teil des Programms von Marine Le Pen fußt ja auch darauf, dem Volk, dem Vermeintlichen, die Stimme wiederzugeben, im Namen des Volkes zu sprechen. Und man sieht in der Tat ganz deutlich, dass sich die französischen Wählerinnen und Wähler von den sogenannten etablierten Parteien, wenn wir von den etablierten Parteien sprechen, dann, weil dieses System eben über 50 Jahre bipolar extrem stabil war und es nur die beiden Parteien quasi gab, die Macht unter sich aufgeteilt haben in Frankreich, dass sie denen eben die Problemlösungskompetenz einfach abgesprochen haben, ja.
Herr Grillmeier, Sie gucken auf das deutsch-französische Verhältnis, auf die deutsch-französischen Beziehungen. Müssen deutsche Politiker jetzt Angst haben, deutsche Politiker der etablierten Parteien? Das könnte eventuell so zu uns rüberschwappen?
Die Gefahr sehe ich jetzt momentan noch nicht, um ehrlich zu sein. Wir haben es ja besprochen, die Situation in Frankreich ist wirklich eine andere. Mhm. Und das mit der letzten Patrone, das könnte ich auch durchaus unterschreiben. Also da gibt es jetzt schon sehr viele Stimmen, die sagen, okay, wenn jetzt Macron nochmal das Vertrauen ausgesprochen bekommt, als ja einer, der sich zwar als Revolutionär gibt, der alles neu und alles andere macht, aber eigentlich ja ein Produkt der französischen Meritokratie ist, wenn der junge Mann scheitert, dann ist der Boden wirklich bereitet für Marine Le Pen.
Ist ein sehr martialischer Begriff, die letzte Patrone. Wie haben Sie das gehört, Herr Grillmeier, die letzte Patrone?
Ich habe das vielleicht dann falsch aufgefasst. Ich meine, im Endeffekt die letzte Chance eigentlich für etablierte Parteien und für diese Vertreter einer privilegierten Klasse jetzt zu zeigen, dass sie in der Lage sind, die Probleme der Menschen zu lösen. Da muss Emmanuel Macron, wenn er gewählt wird, Lösungen liefern. Wenn ihm das nicht gelingt, dann glaube ich, sind wir wirklich in der Situation 2022, dass es zu Le Pen fast keine Alternative mehr gibt.
Wenn Sie sagen, es müssen Lösungen geliefert werden, Barbara Kosdorniak, was sind denn die drei wichtigsten Lösungen, die Macron ja packen muss, damit es nicht zu dem kommt, was Herr Grillmeier eben beschrieben hat?
Ja, das ist natürlich klar, die Frage der Arbeitslosigkeit. In Frankreich 10%, also fast doppelt so hoch wie in Deutschland. Das ist das, was die Leute bewegt. Das ist das, was die Leute betrifft. Das ist das, was die Leute auch dem Land vor allem umtreibt. Das muss natürlich auf jeden Fall angegangen werden. Und er hat ja ein Investitionsprogramm aufgelegt. Er sagt, 50 Milliarden müssen wir investieren. Wir dürfen uns aber gleichzeitig nicht maximal verschulden, weil sonst kommen wir in diese Spirale hinein. Also das ist das absolut Entscheidende, was er machen muss. Er muss aber auch natürlich die gesellschaftspolitischen Fragen angehen. Also diese Spaltung der Gesellschaft zwischen denen da oben und die da unten, aber auch innerhalb der französischen Gesellschaft, also zwischen den Vororten, den Abgehängten, den Banlieues, wo die Leute einfach überhaupt kein Vertrauen mehr in die Republik haben, wo sie sagen, die Republik ist unser Feind, und wo dann auch diese terroristischen Strömungen daraus entstehen. Also das, finde ich, sind die zwei aller wichtigsten Dinge, die er angehen muss. Ich habe nur gerade kurz nachgedacht, wer in Deutschland der neue Macron sein könnte. Mir ist wirklich keiner eingefallen.
Gut, da können jetzt viele drüber nachdenken. Vielleicht fällt Ihnen ja zu Hause was ein. 08000 441777, wir sind gespannt. Ich würde gerne noch mal Herrn Reifenberger hören. Adam Reifenberger aus Salzhemmendorf. Guten Abend.
Guten Abend. Emmanuel Macron ist ein Investmentbanker, der bei der Bank Rothschild tätig war und ein ausgewiesener Neokonservativer. Der wird, wenn er gewählt wird im zweiten Wahlgang, genau das machen, was Schröder hier seinerzeit gemacht hat mit Agenda 2010. Und Schröder hat ja jetzt auch schon wieder von Agenda 2020 und 2030 gesprochen. Das wird auf die Dauer hier vielleicht noch gut gehen, aber in Frankreich bei dieser Arbeitslosigkeit und vor allen Dingen bei dieser Staatsverschuldung, die durch die vielen Auslandseinsätze der französischen Armee und der Fremdenlegion, die sehr aufwendig sind in vielen afrikanischen Staaten und ohne Aussicht auf ein Ende dieser Einsätze.
Herr Reifenberger, bleiben wir bei dem Punkt Macron und was Sie...
Ja, der wird dabei bleiben. Die Marine Le Pen wollte ja auch die Sache mit der NATO überprüfen lassen. Und dann, wenn er das durchsetzt, wird es mehr Arbeitslose geben. Und dann wird bei der nächsten Wahl Marine Le Pen mit absoluter Mehrheit im ersten Wahlgang gewählt.
Frau Kempin, wenn Sie das hören von Herrn Reifenberger, das sind ja pessimistische Aussichten, hat er in seiner Prognose, so wie er sie begründet, recht?
Hoffen wir es mal nicht für Deutschland und auch für Europa natürlich nicht. Es ist, glaube ich, wirklich unstrittig und die Rezepte liegen seit Jahren auf der Hand, dass die Arbeitslosigkeit bzw. der französische Arbeitsmarkt stark reformiert werden muss. Die Parameter sind genannt, die Arbeitslosigkeit stagniert seit Jahren, die Staatsverschuldung läuft aus dem Ruder, aber Frankreich verliert auch im Industriebereich massenhaft an Arbeitsplätzen, ist da Schlusslicht im europäischen Vergleich. Die Wirtschaft wächst auch hier in Frankreich deutlich langsamer als im EU-Durchschnitt. Das heißt, da sind tatsächlich Reformen dringend gefordert, dass die für die Franzosen schmerzhaft sind, weil viele Privilegien zur Disposition gestellt werden von Emmanuel Macron. Das ist, glaube ich, ebenso unstrittig. Und darüber wird natürlich am Ende des Tages auch so ein bisschen sich sein Wohl und Weh und der Erfolg seiner Präsidentschaft tatsächlich entscheiden. Bislang haben sich die Sozialpartner in Frankreich immer extrem reformfeindlich dargestellt. Es war sehr schwierig und Reformen sind oft an der Straße gescheitert. Gerade in diesem sehr schwierigen Bereich des Arbeitsmarktes.
Das wollte ich gerade Barbara Kostornik fragen. Wir sind ja in Deutschland eigentlich, was Demonstrationen angeht, ja gut, das geht hier alles milde vonstatten. Aus Frankreich kennen wir andere Bilder. Lassen sich die Franzosen, nehmen wir mal das Bild, so etwas politisch gefallen, wie wir haben das darüber gesprochen, Agenda 2010 und Hartz IV, wenn sowas käme, oder würde das auf totalen Widerstand stoßen?
Es kommt ganz drauf an, wie man das einführt, glaube ich. Also wenn Macron, er braucht natürlich auch eine Mehrheit natürlich, die er wahrscheinlich nicht kriegt. Also es wird sowieso konsensual sein müssen. Also er wird versuchen müssen, von den Republikanern, von den Sozialisten Abgeordnete zu kriegen, auch für seine Regierung. Also ich glaube schon, dass er versuchen wird, so eine Regierung der nationalen Einheit zu schaffen. Anders ist es ja nicht möglich, weil wenn sie sich mit Franzosen unterhalten, dann sagt ihnen jeder, wir müssen dieses Land reformieren. Jeder, mit dem sie sprechen, sagt, so kann es nicht weitergehen. Das Problem ist nur, wenn sie es dann reformieren, dann sind sie sofort auf der Straße oder auf dem Baum. Aber ich glaube, dass sich das ändert, also weil es kann ja auch wirklich nicht so weitergehen. Und man merkt es ja auch, dass die Gewerkschaften, also die radikalen Gewerkschaften gehen zurück, weniger Mitglieder, die gemäßigteren Gewerkschaften sind im Vormarsch. Also das ist auch so ein Anzeichen für einen Wechsel. Also man wird jetzt nicht gleich zur Sozialpartnerschaft kommen oder zu dem Deutschen. Das ist ja sehr viel auf Zusammenarbeit, Kooperation und nicht Konfrontation wie in Frankreich. Aber ich glaube, sie sind auf dem Weg dahin und Macron könnte dafür stehen. Also das hat er zumindest vor.
Nun haben die Konservativen und Sozialisten ja gesagt, bei der Stichwahl möge man jetzt für Macron stimmen. Wie ist das denn nach der Stichwahl? Kann Macron damit rechnen, dass er Konservative wie Sozialisten für sich gewinnen kann? Er ist ein Parteiloser und Koalitionen meines Wissens nach gab es noch nie in Frankreich. Frau Kostolnik, ist das überhaupt möglich, dass er da jemanden hinter sich zusammenscharen kann?
Also versucht das zumindest. Also er ist ja schon ein Menschenfischer. Jetzt gerade erst wieder, vor einer halben Stunde hat er nochmal so einen Aufruf gestartet. Aber er verlangt natürlich auch, weil das ist ja der Spagat, er möchte ja eben was Neues. Er möchte ein neues System. Das heißt, er kann eigentlich die ganzen Sozialisten und Republikaner aus den alten Parteien eigentlich gar nicht nehmen, weil das wäre ja dann ein Widerspruch, wenn er was Neues aufbauen will. Mhm. Aber so viele neue Leute gibt es da gar nicht. Und Leute gänzlich ohne Verwaltungserfahrung, wenn man die an der Regierung beteiligt, dann sieht man, was passiert. Das macht ja Trump gerade. Also da geht es dann drunter und drüber. Das ist wirklich ein Spagat, den er macht. Und er kann nicht lauter Leute aus der Zivilgesellschaft, die er jetzt gerade frisch findet in seiner Findungskommission. Ich denke, er wird mit etablierten Politikern arbeiten müssen. Aber die müssen, und das ist die Voraussetzung, die müssen die Sozialisten verlassen und auch die Republikaner. Also die müssen sozusagen sich ihm anschließen. Und ein neues Etikett kriegen sie damit. Mhm. Und damit möchte er dann, wie gesagt, regieren. Schwierig.
Patrick Dathemen aus Hameln. Guten Abend, Herr Dathemen.
Batman, einen schönen guten Abend in die Runde.
Ja, das ist ein D. Ja, okay, alles klar, Herr Batman.
Ich kann nur mit dem Zitat anfangen, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Ich wollte darauf hinweisen, dass die Franzosen, nachdem sie 15 Jahre lang durch Generalstreiks und alles, was in den letzten paar Minuten genannt wurde, Reformen verhindert haben, nun die Parteien dafür abstrafen, dass sie keine Reformen umgesetzt haben. Das ist natürlich aus der Sicht eines neutralen Betrachters doch schon, ja, interessant.
Ja gut, lassen wir es bei dem interessant. Herr Bettmann, ich würde gerne mal Frau Kempin, sie ist die wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Stiftung für Wissenschaft und Politik, hat er recht, dass die Franzosen eigentlich Reformen immer abgelehnt haben, sich zugleich welche wünschen und nun muss es der Heilsbringer schaffen?
Frau Kostolnik hat es, glaube ich, vorhin schon gesagt, das ist tatsächlich die Ambivalenz der Franzosen. Man weiß, das Land muss dringend reformiert werden. Jeder ist unzufrieden, hat das Gefühl, seine private Lebenssituation hat sich verschlechtert, insbesondere im Vergleich zur Elterngeneration. Aber wenn es dann darum geht, Privilegien aufzugeben, abzugeben, das Rentenalter beispielsweise von jetzt 62 anzuheben, na, dann findet man das Ganze gar nicht mehr so toll. Und diese Last, die hat eben Macron auch tatsächlich auf seinen Schultern lasten.
Heißt es denn, dass Sarkozy und Hollande letztendlich nicht konsequent genug regiert haben, Frau Kempin? Heißt das das?
Das heißt es in der Konsequenz auch. Hollande hat zum Schluss ja sein gesamtes politisches Kapital und man muss sagen seine Partei geopfert, um mindestens die Arbeitsmarktreformen durchzubekommen. Sie müssen sich vorstellen, er hatte eine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung und er hat an dieser Mehrheit vorbei diese Arbeitsmarktreformen durchdrücken müssen durchs Parlament. Er hat sich da eines besonderen Verfassungsartikels bedienen müssen, der die Zustimmung des Parlaments eben ausgehebelt, umgangen hat. Das hat seinen Premierminister Manuel Valls in den Vorwahlen der Sozialisten tatsächlich um die Kandidatur für die Sozialisten gebracht und mit Benoît Hamon jemanden nach oben gespült, der bis dato völlig unbekannt war und jetzt ja eben auch mit 6,2% unter ferner Liefen für diese Partei abgeschnitten ist.
Barbara Kostolnik, auch an Sie die Frage, heißt das, dass Hollande letztendlich nicht genug mit harter Hand regiert hat? Hätte er, sagen wir mal, konsequenter regieren müssen?
Er hätte, glaube ich, schneller regieren müssen. Also das ist ja immer so, dass französische Präsidenten eigentlich in den ersten 100 Tagen ihre Reformen durchkriegen müssen, sonst geht es nicht mehr, heißt es. Also Mitterrand hat das zum Beispiel so gemacht. Aber das Problem bei Hollande war natürlich, dass er nicht aufgepasst hat, wer da ins Parlament kam von seinen Sozialisten. Die waren so im Rausch, ne? Endlich Sarkozy abgewählt, toll, und Hollande ist da, und dann hat er nicht aufgepasst. Und dann waren da eben ganz, ganz, ganz viele von einem Flügel in der Nationalversammlung, der halt ultralinks war. Das sind diese Frondeure, wo jetzt auch Hamon, also der unterlegene Kandidat, rausgekommen ist. Und die haben natürlich, die haben das alles blockiert. Und dann hatten, bei den Sozialisten hast du eben dann diese zwei Flügel, mindestens zwei Flügel gehabt. Und die haben sich gegenseitig bekämpft, blockiert, sodass Hollande hatte numerisch, rein rechnerisch eine Mehrheit, aber de facto hatte er sie nicht. Und deswegen, das hat ja Frau Kempin auch schon gesagt, mussten sie quasi mit Kniffen regieren, um irgendwas durchzukriegen, was eigentlich Common Sense gewesen wäre. Mhm. Und das war natürlich fatal.
Dominik Grillmeier als Politologe, wir reden immer von den sogenannten etablierten Parteien, meinen in Frankreich damit die Konservativen und Sozialisten, weil die bisher auch immer Kandidaten in der Stichwahl hatten. Müssen wir uns daran gewöhnen, dass es das Wort etabliert im Zusammenhang mit Parteien nicht mehr gibt?
Man muss, glaube ich, jetzt nicht sofort den Abgesang anstimmen auf diese beiden Parteien, aber die befinden sich jetzt selbstverständlich in der Krise. Was man zu den Konservativen sagen muss, die fühlen sich jetzt um einen sicher geglaubten Sieg gebracht. Das ist völlig klar, das sehen Sie ja auch an den Reaktionen der Granden. Fillon ist gegangen, bevor er vom Hof gejagt wurde. Ihm wird diese Niederlage jetzt angelastet und jetzt versucht man nochmal die Reihen zu schließen, wie Frau Kostolnik auch schon angesprochen hat, eben nicht alles wieder aufbrechen zu lassen, was man mühsam in den Vorwahlen da zu einer Einheit zusammengezimmert hat, und jetzt wenigstens bei den Parlamentswahlen noch gut abzuschneiden, möglicherweise die sogar zu gewinnen und Herrn Macron, wenn er es denn wird, in eine Kohabitation zu zwingen. Ich würde jetzt nicht den Abgesang, wie gesagt, anstimmen, aber es gibt keine Einheit, nicht links und nicht rechts. Und das ist das eigentliche Problem, dass es einen Spaltpilz gibt. Und das hat sich auch Macron zunutze gemacht, dass er gesagt hat, links wie rechts gibt es eine Unterscheidung zwischen den Progressisten und den eher Konservativen. Und ich will aber die Progressisten in einem Lager zusammenführen. Links und rechts funktioniert nicht mehr. Und wir werden jetzt sehen, ob es nochmal eine Einheit gibt bei den beiden oder ob das alles zerbröselt.
Frau Kempin, wir müssen noch kurz über Fillon sprechen. Glauben Sie denn, dass die Rechten, die Konservativen, nicht die Rechten, die Konservativen verloren haben, weil es eher eine persönliche Geschichte war, der Skandal um Fillon, oder hatte das für Sie politische, tatsächlich politische Gründe?
Nein, also ich glaube tatsächlich, wie Dominik Grillmeier gesagt hat, das Gefühl ist schon richtig, dass die persönlichen Eskapaden von François Fillon die Konservativen um den Sieg in diesen Präsidentschaftswahlen gebracht haben. Versetzen Sie sich noch mal geistig zurück in den November 2016. Da war Fillon gerade gekürt worden zum Spitzenkandidaten der Konservativen und er wurde sowohl hier als auch in Frankreich als der künftige Präsident schon gehandelt. Da gab es überhaupt keine Unsicherheiten. Macron war bei 12%, so in etwa. Man begann so den Namen etwas zu kennen. Und dann kam Penelope Gate, also die Scheinbeschäftigungsaffäre um seine Frau und dann die Kinder, die Anzüge, die maßgeschneiderten, die er sich hat sponsern lassen. Und das clashte natürlich wahnsinnig mit dem Saubermann-Image, was er über Wochen feinsäuberlich aufgebaut hat. Fatal in der Partei ist, dass man ihn, oder fatal der Partei anzulasten ist, dass man Fillon nicht zum richtigen Zeitpunkt loswerden konnte, sich nicht auf einen berühmten Plan B einigen konnte und so nolens volens und sehenden Auges mit ihm in diese Niederlage geschlittert ist.
Mhm. Und verantwortlich, wenn ich das dazu sagen darf, waren natürlich diese Vorwahlen der Konservativen, weil das hat sie buchstäblich dazu gezwungen, mit Fillon unterzugehen. Und die Linie wurde ja dann noch immer radikaler. Fillon ist ja ein Stockkonservativer geworden. Er ist immer weiter nach rechts gerückt, also quasi schon reaktionär, unterstützt von den Sens Commun-Leuten, die ja wirklich total radikal sind. Und das hat diese Republikaner wirklich jegliche Wahlchance gekostet. Das und die Affären, absolut, bin ich bei Ihnen.
Oliver Wöttgen aus Bergisch Gladbach. Guten Abend, Herr Wöttgen.
Einen schönen guten Abend. Ja, ich wollte folgende Gedankengänge von mir preisgeben. Und zwar, ich ziehe mich auf ihre Darstellung auf ihrer Internetseite. Und das ist so, dass für mich persönlich das eigentlich nur ein Abbild ist von den übrigen EU-Ländern ebenfalls. Also man sieht, dass das, was sich jetzt in Frankreich abspielt, es ist nichts, wie soll ich sagen, Verblüffendes. Also es ist doch etwas, was wir auch hier erleben und was wir halt auch in anderen Ländern erleben.
Was meinen Sie konkret, Herr Wöttgen? Machen Sie einen Punkt konkret, wo Sie sagen, das erleben wir in anderen Ländern und auch in Deutschland ebenso wie in Frankreich. Was meinen Sie?
Ja, ich nehme jetzt als klassisches Beispiel unser eigenes Land hier, weil wir sehen ja auch, dass hier Populisten im Aufmarsch sind. Und das ist ja, in Polen ist es ja ähnlich, aber ich bleibe mal hier bei uns in Deutschland. Man sieht ja, welche Unzufriedenheit bei den Bürgern da ist. Und man fragt sich, wie Sie das ja auch auf der Internetseite sehr schön beschrieben haben, dass die einzigen Regierungsparteien das Vertrauen der Bevölkerung verloren haben. Mhm. Und das spiegelt eigentlich auch meine Ansicht wider, weil es ist sehr viel Unaufrichtigkeit da, sehr viel Unehrlichkeit da. Und als Bürger versucht man natürlich, sich irgendwo zu orientieren. Das Problem fängt dann an, wenn eine Unaufgeklärtheit da ist, dass man dann beispielsweise zu weit nach rechts geht, weil man gar nicht informiert ist. Man sieht ja auch diesen Aspekt mit der Unaufgeklärtheit, sieht man ja auch an dem Beispiel Türkei, wie viele eben für den Präsidenten in der Türkei gewählt haben. Wenn man die fragt, warum sie eigentlich das Votum mit Ja angekreuzt haben, dann können die das gar nicht begründen.
Gut, und Sie meinen, das nährt den Populismus, dieses Unaufgeklärtsein. Das ist Nahrung für den Populismus. Ist das Ihre These, Herr Wöttgen?
Also nicht nur das, sondern wie gesagt, das Vertrauen, das ist komplett weg in der Bevölkerung. Da muss man dran arbeiten, von Beginn an, von Null an.
Fragen wir mal Frau Kempin, denn sie beschäftigt sich auch mit Populismus. Frau Kempin, welche Rolle spielt bei dieser Wahl in Frankreich der Populismus? Was Herr Wöttgen sagte, das ist die Ursache für Populismus ist Vertrauen oder Unwissenheit. Welche Rolle spielt das in Frankreich?
Nun, das hat sicherlich eine große Rolle gespielt. Ich tue mir immer ein bisschen schwer, den FN und Populismus gleichzusetzen. Das muss man wahrscheinlich machen, weil viele der Aussagen und auch der Methoden populistisch sind. Aber
FN ist Front National, müssen
wir sagen. Pardon, die Partei von Marine Le Pen, genau, der Front National. Es ist natürlich eine rechtspopulistische Partei. Viele sagen es sogar noch eine rechtsextreme Partei. Aber sie ist eben tatsächlich eine Partei, die, wie vorhin schon gesagt, mit über 20% der Stimmen in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und nicht mehr Abbild, wie die AfD vielleicht in Deutschland, einer Protestpartei ist. Sie ist außerdem sehr alt. Sie ist seit 1972 in Frankreich im Geschäft. Das heißt, sie hat auch eine Erfahrung, eine langjährige Erfahrung. Und man wird ihr, glaube ich, nicht gerecht, wenn man sie als populistisch sozusagen nur reduziert. Denn die Gefahr des Front National ist sehr viel größer. Er nähert sich aus der Unzufriedenheit, aber er formuliert eben, das unterscheidet ihn, glaube ich, von anderen populistischen Parteien in Europa noch ganz gezielt politische Angebote.
Wir haben zwei Begriffe noch gar nicht erwähnt, nämlich die Frage der Zuwanderung und die Frage Europas. Frau Kostolnik, welche Rolle spielen da populistische Argumente, wenn man an den Front National denkt?
Der Front National ist die 1A-Partei, was das betrifft. Also Zuwanderung, das ist das Thema des Front National in allen Varianten, wie Sie sich vorstellen können. Damit macht er Wahlkampf mit Überfremdungsängsten, mit Angst vor massenhafter Zuwanderung. Das ist ja auch der Punkt, den Marine Le Pen Angela Merkel vorwirft. Sie hätte die Grenzen geöffnet und die Millionen Flüchtlinge nach Europa geholt und die würden jetzt auch in Frankreich sein. Man fragt sich immer, wo sind die eigentlich? Also wenn man durch die Dörfer fährt, findet man keineswegs so viele Flüchtlinge und von einer Überflutung Frankreichs kann keine Rede sein. Aber das ist natürlich auch Thema dieses populistischen Ansatzes, dass man sagt, es sind zu viele da. Und wenn Sie sich die Wähler des Front National anschauen, was sie alle eint, ist eine wahnsinnig große Angst vor Kontrollverlust, eine wahnsinnig große Angst, nicht mehr in Frankreich zu Hause zu sein. Deshalb schreien die ja auch alle bei ihren Wahlveranstaltungen, on est chez nous, wir sind bei uns zu Hause. Sprich, die anderen sollen gefälligst draußen bleiben und uns nicht behelligen. Also das ist das Thema des Front National. Und Europa ist auch ganz klar, und da haben wir jetzt zwei Systeme, Macron pro-europäisch, wenn auch kritisch europäisch, aber pro-europäisch, und Marine Le Pen einfach schlicht anti-EU, komplett anti. Das steht auch in ihrem Wahlprogramm, steht das drin. Ich verhandle mit denen in Brüssel, die ich nicht leiden kann, die mich aber trotzdem bezahlen, im EU-Parlament nämlich, aber egal. Und wenn die meinen Wünschen nicht nachkommen, dann werde ich ein Referendum abhalten und dann sind wir raus aus der EU.
Macron hat aber auch gesagt, er möchte ein anderes Europa. Was möchte er denn anders haben in Europa?
Also er möchte ein starkes Frankreich in einem starken Europa. Also das heißt nicht, dass Frankreich jetzt den Kuschelkurs mit Deutschland weiterlaufen lässt, so wie das unter Hollande war mit Merkel. Also das wird nicht passieren. Ich glaube auch, dass Macron sich das auch nicht leisten kann. Der wird stärker auftreten. Er möchte ja auch, dass die Rüstungsausgaben zum Beispiel auf Europa umgelegt werden, auf die EU. Also das ist zum Beispiel auch so ein Thema. Er möchte auch die Institutionen ändern. Also er sagt, dass Europa oder die EU, die wir so, wie wir sie jetzt haben, funktioniert nicht richtig. Mhm. Wir müssen die ändern, wir müssen die reformieren, aber wir müssen sie mit Deutschland zusammen reformieren und nicht gegen Deutschland. Ich glaube, das ist der Hauptunterschied. Also Macron ist dafür und Le Pen ist dagegen.
Herr Grillmeier, wenn wir hören, mit Deutschland, nicht gegen Deutschland, sehen Sie die deutsch-französischen Beziehungen in einem Veränderungsprozess mit Macron?
Also eine gewisse Anpassungsfähigkeit würde den Deutschen dann schon abverlangt werden, ganz sicherlich.
Das klingt sehr soft. Also was heißt das?
Ja gut, das kann man ja jetzt nicht wissen, worauf es am Ende hinausläuft und welche Kompromisse denkbar sind. Das Interessante ist ja zunächst mal, dass Herr Macron sagt, ich gewinne an Glaubwürdigkeit dadurch, dass ich dieses Land reformiere, dass ich das Land wieder in die Spur bekomme wirtschaftlich und was den Arbeitsmarkt anbelangt, dass ich natürlich auch die Maastricht-Kriterien einhalte. Und mit dieser Glaubwürdigkeit ausgestattet, kann ich dann auch in Berlin etwas erreichen. Das ist seine Argumentation und dieses Erreichen heißt im Wesentlichen auch mal, ein Investitionsprogramm auflegen, vor allen Dingen auch die Eurozone mit einem eigenen Wirtschaftsminister ausstatten, Eurozone mit einem eigenen Budget ausstatten und tatsächlich darüber dann Investitionen tätigen zu können.
Heißt das für den Finanzminister, für den deutschen Schäuble, werden andere Zeiten anbrechen?
Davon ist auszugehen.
Wer lacht da noch, Frau Kostolnik oder Frau Krämer?
Ja, ich habe mir das Gesicht von Wolfgang Schäuble vorgestellt. Nein.
Okay.
Also wird schon hart.
Gut, das ist das Schöne am Radio, man kann sich Gesichter vorstellen. Wilhelm Rülfing in Minden. Guten Abend, Herr Rülfing.
Ja, wunderschönen guten Abend. Ich habe eigentlich mal eine Frage in die Runde und zwar geht es mir darum, was ist eigentlich, wenn die Dame oder ein anderer Präsidenten in Frankreich hinbekommt, dass Frankreich darüber nachdenkt, so wie England es getan hat, aus der EU auszutreten in der Bevölkerung mit seiner Mentalität oder seinem Auftritt? Mhm. Und wenn das dann wäre, was wäre das dann hochgerechnet auf Deutschland, auf mögliche Wahlen hier und auf ja unsere Bevölkerung? Mhm.
Frau Kempin, Sie haben jetzt die Chance, ein furchtbar düsteres Bild zu malen.
Wenn Frankreich austreten würde, wäre es das sicherlich das Ende des Europas, so wie wir es kennen. Es wäre das erste Mal, dass ein Gründungsmitglied der Europäischen Union die EU verlässt. Deutschland, das ist in der Tat bedauerlich, würde, was seinen Reformelan für die Europäische Union angeht, plötzlich ganz alleine dastehen. Frankreich ist immer unser wichtigster Partner und ist immer häufiger unser einziger Partner geworden in letzter Zeit. Deswegen guckt ja auch das politische Establishment hier in Berlin ganz gebannt auf die Wahlen in Frankreich, weil es genau, wie Herr Grillmeier gesagt hat, auf einen starken französischen Partner in Bälde hofft. Vielleicht eine Fußnote noch. Es wird nicht so leicht sein, zumindest für Marine Le Pen, ein Referendum über den Austritt Frankreichs aus der Europäischen Union abzuhalten, zumindest dann nicht, wenn sie keine Regierungsmehrheit bekommt im Juni bei den Parlamentswahlen. Denn ein Referendum ist immer abhängig von der Zustimmung der Nationalversammlung. Und das ist dann hoffentlich auch im Prinzip der, also die Kautele, um die sie selber nicht herumkommt. Mhm. Und dann wird sich hoffentlich auch ihr Ruf nach diesem Austritt Frankreichs sehr schnell als heiße Luft entpuppen.
Die Nationalversammlung wird im Juni gewählt, dann wird sich entscheiden, ob da eventuell Bremsen entstehen, die, wenn wir jetzt fantasieren, sie wird Präsidentin. Aber ich würde gerne zurück in die Realität und nicht in die Zukunft. Frau Costorne, gibt es denn in Frankreich ein Lerneffekt aus Großbritannien nach dem Motto, wir müssen aufpassen, sowas wie den Brexit wollen wir nicht, wir wollen nicht am nächsten Morgen aufwachen mit dem Gefühl, oh Gott, was haben wir da gemacht?
Also generell schauen Franzosen ja sehr ungern über das Hexagon hinaus, weil Frankreich interessiert dann doch mehr. Der Punkt mit dem Brexit ist natürlich, dass der Brexit noch nicht stattgefunden hat und dass Marine Le Pen aber jetzt allen erklären kann, guckt her, die Engländer, die Briten sind ausgetreten und alles super, denen geht's toll. Also da wird mit gezinkten Karten buchstäblich gespielt, weil sie kann sagen, es ist alles wunderbar da und es ist überhaupt nicht schlimm. Dem Land geht es besser denn je und so wird es Frankreich auch sein. Also wird ganz klar Spiegelfechterei betrieben. Mhm. Und ich weiß nicht, ob den Franzosen letztlich bewusst ist, was das bedeuten würde, wenn die Franzosen die EU verlassen. Es ist tatsächlich nicht so einfach, wie Marine Le Pen sich das vorstellt. Aber ich glaube, die letzten Konsequenzen sind den meisten Franzosen wirklich nicht bewusst. Das glaube ich wirklich.
Thomas Weber aus Göttingen. Guten Abend, Herr Weber.
Ja, herzlich guten Abend Ihnen allen. Ich finde, was in Frankreich passiert, also mir tut richtig das Herz weh. Das ist ein zweifacher Super-GAU. Und einmal numerisch, weil man möge mich korrigieren, ich glaube, das hat es noch nicht gegeben. Das ist ein Unfall im System, weil jetzt etwa 45% der Wähler, die verbliebenen Kandidaten, das hat es noch nicht gegeben, dass die beiden Kandidaten für die Stichwahl sozusagen nicht die Mehrheit darstellen. Das heißt, hier entscheidet sich sozusagen die Präsidentschaft für die nächsten paar Jahre ohne eine dahinterstehende Mehrheit. Das ist einmal ein Super-GAU, der zweite ist ein moralischer, weil Herr Macron sehr vermutlich Präsident wird und die neoliberale Politik, ob nur nach Vorbild oder nach eigenem Gutdünken, in Frankreich auch versucht durchzuziehen. Und das ist ganz fürchterlich. Das ist die Mehrheit der Franzosen, glaube ich nicht, dass die das wollen, diese neoliberale Politik. Weil Herr Hollande ist gescheitert an der Vorgabe aus Deutschland, der größte Arbeitsmarkt, der größte Niedriglohnsektor. Die Bauern in Frankreich demonstrieren, weil sie mit 13 Euro Mindestlohn nicht gegen die deutsche Konkurrenz ankommen. Und das ist in ganz vielen Bereichen so. Und Hollande ist im Grunde genommen weggeballert worden politisch durch die marktradikalen Strukturen. Und das wird Herr Macron weiterverfolgen und die Mehrheit der Franzosen will das nicht. Und Europa wird jetzt in Riesenschritten marktradikalisiert, weil leider ist auch die SPD zusammengebrochen. Die stellt sich auch nicht mehr richtig dagegen, auch wenn sie das schwer... Also Hollande hat sicherlich das Herz geblutet und er hätte vielleicht markanter gegenüber Deutschland auftreten müssen. Aber Deutschland formt Europa, würde ich mal sagen. Das ist ganz grauselig.
Herr Weber, ich würde Ihnen gerne eine Mail vorlesen, die Ludger Gilliard, glaube ich, so spricht er sich, aus Göttingen uns geschrieben hat, ebenfalls aus Göttingen, aus ihrer Stadt. Er schreibt, Macron möchte Frankreich wieder zukunftsfähig machen, aber wie? Der Härtetest wird auf dem Feld der Wirtschaft stattfinden, darüber haben wir gesprochen im Laufe der Sendung. Es droht ihm die Gratwanderung zwischen Liberalisierung und Abbau des Sozialstaates. Wie ihm das gelingen kann, ist völlig offen. Diese Frage stellen Sie sich auch, Herr Weber, ne? Wie ihm das gelingen kann.
Ja, letztlich kann das, wenn man menschenfreundliche Politik macht, kann das letztlich unmöglich gelingen, dann, weil die Marktradikalität und dieses Thema Globalisierung und wir müssen Reformen sind kein Selbstzweck und Reformen um die Reformen willen. Wenn der größte Partner in Europa vorliegt und die anderen nachziehen müssen und so viele Menschen darunter leiden müssen, dann kann das nicht der richtige Weg sein. Das ist ein schlechter Weg in die Zukunft und Frankreich tut mir wirklich leid jetzt mit der Wahl.
So, dass Herr Weber. Wir schauen mal auf die Uhr, es ist 4:04 und wir müssen natürlich zum Schluss der Sendung ein bisschen Prognose machen. Wir haben in den Nachrichten gehört, Hollande hat gesagt, noch ist nichts erreicht und nichts entschieden. Er hat dazu aufgerufen, nicht Le Pen zu wählen und er sagt zugleich, es ist noch nichts erreicht und nichts entschieden. Frau Kempin, gehen Sie da mit?
Ja, das stimmt. Die Umfragen sprechen im Moment sehr stark für Emmanuel Macron natürlich. Er liegt bei über 60%. Die Prognosen waren auch für den ersten Wahlgang, das haben wir schon gesagt, sehr gut. Aber man darf einen Aspekt nicht vergessen. Wir hatten den kurz in der Sendung angesprochen. Marine Le Pen ist im ländlichen und im vorurbanen, wie die Franzosen das nennen, Raum in Frankreich extrem stark präsent. Mhm. Und dort sitzen die meisten Wählerinnen und Wähler, über 60%. Hingegen in den Städten, in denen Macron gepunktet hat, sitzen nur 37% der französischen Wahlberechtigten.
Geben Sie den beiden Gästen, anderen Gästen auch noch die Chance? Hat Hollande recht, wenn er sagt, es ist noch nichts erreicht, es ist noch nichts entschieden, Herr Grillmeier?
Es ist noch nichts entschieden. Die Chancen für Herrn Macron stehen sehr gut. Aber wir müssen einfach beobachten, wie sich die Wählerwanderungen dann entwickeln. Interessant wird vor allen Dingen sein, wie sich die Mélenchon-Wähler, das waren ja immerhin über 19%, entscheiden.
Die Linken,
für
ja.
Mhm. Genau, richtig. Mhm. Wahlenthaltung Macron oder sogar Fillon, das wird es auch, Le Pen, das wird es auch geben, dass man vom linkspopulistischen in rechtspopulistische Lager wechselt. Da ist noch viel in Bewegung.
Da ist zwar schon die Musik, aber ich möchte auch Frau Kostolnik hören.
Was? Abgerechnet wird zum Schluss, am 7. Mai.
Kürzer geht's kaum. Vielen Dank. Vielen Dank in diese Runde für diese interessante Debatte und vielen Dank all denen, die angerufen und uns geschrieben haben. Das war die Redezeit zum Thema der Niedergang der etablierten Parteien in Frankreich und wir fragten, wohin steuert Frankreich? Die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Lehnert. Und morgen reden wir über etwas, was uns womöglich Angst macht, aber was uns auch ein bisschen hoffen lässt, nämlich, dass uns jemand die Arbeit abnimmt, Stichwort Roboter. Und wir fragen Angst vor dem Kollegen Roboter. Ist das eine Angst, die Sie kennen? Und inwieweit wird sich die Arbeitswelt verändern? Darüber reden wir morgen, und zwar ab 20.30 Uhr. Das wissen Sie, können Sie uns anrufen oder Sie schreiben uns ndr.de/redezeit. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Bormann und wie immer Ihnen einen schönen Abend. Bis bald, machen Sie es gut und tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.